eine Last-Minute-Niederlage war es nicht gegen den VfB Stuttgart, aber es hat sich so angefühlt ein bisschen mit dem, ja, mit dem Unentschieden in der 97. Minute, trotz Überzahl. Und das Spiel und dann natürlich auch der Ausblick für den kommenden Samstag gegen Bochum, das machen wir jetzt mal hier im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero.
Der kommt über die linke Seite. Die ist rasend schön unterwegs. Geht in den Strafraum. Spielt zu. Jonas Wirth, der macht ihn rein. Jonas Wirth, ist das ein geiler Konter. 1:0 für VfL Wolfsburg. Jonas Wirth.
Wow, da ging es mal ganz schnell. Amunga da, der VfB Stuttgart eigentlich schon mit viermal zurück. Bringt den Ball zentral auf den Elfmeterpunkt. Und Jonas Wirth, der macht es dann unnachahmlich in seinem Spiel, wo er wieder eingewechselt wird. Und bringt das Ding auf die lange Ecke. 1:0 für unser VfL. Auf ja. Nichts.
Und da hast du dann gesehen, wie es gehen könnte gegen die Stuttgarter. Geile Balleroberung nach der linken Seite. Und sofort zündet die algerische Rakete auf dem linken Flügel. Und wird steil geschickt, hat den Kopf oben. Sieht, dass Jonas Wirth in Mittelstürmerposition mustergültig im Rücken der Abwehr freisteht. Kriegt den Pass auf dem Silbertablett serviert. Und dann erwarte ich auch mal von dem dänischen Nationalspieler, dass er den aus der Entfernung rechts im Tor unterbringt.
So hat es geklungen hier. Das Tor, das schöne Tor, das 1:0 im Wölferadio, Volker Rechin und meine Wenigkeit. Da haben wir gedacht, oh, jetzt geht der Matchplan auf, den Ralf Hasenhüttl da an den Tag gelegt hat. Insbesondere den Stuttgartern häufig den Ball zu geben und dann, ähnlich wie es die Frankfurter mit uns gemacht haben, ja dann in den schnellen Umschaltmomenten zum Erfolg zu kommen. Das hat ja beim 1:0 und beim 2:1 dann später tatsächlich auch ja fast hingehauen, am Ende des Tages trotzdem nur ein Punkt. Und ja, die Lage des VfL Wolfsburg und das Ganze drumherum und was es denn so heißt, das bespreche ich jetzt hier mit meinem Wölferadio Arena Live-Kollegen. Tim Schulze ist mal wieder am Start. Moin.
Ja, moin Lenny. Moin. Schön mal wieder da zu sein.
Ja, ja, schön, dass du hier dann wieder auch einigermaßen auf dem Damm bist und dass du hier mit mir diskutieren kannst. Das werden wir ja sicherlich jetzt ausführlich machen, was das Thema VfL Wolfsburg angeht. Erstmal ganz allgemein die Frage 2:2. Ich kann mir gut vorstellen, mit der Leistung warst du grundsätzlich einverstanden, mit dem Ergebnis nicht.
Ja, absolut. Das haben ja eigentlich auch alle Beteiligten so gesehen. Ich denke, die Einstellung ist, dass was wir ja vielleicht als VfL-Fans in der Vergangenheit das ein oder andere Mal bemängelt haben, aber das kann man, glaube ich, in dieser Saison überhaupt nicht sagen. An der Einstellung, ja, daran liegt es nicht. Da müssen wir uns nicht dran abarbeiten am ja oft zitierten Vereinsmotto, sondern da geht es dann eher um, ja, um spielerische Momente, so mal ganz grob gefasst.
Dann frage ich doch mal die typische Sportreporter-Frage. Woran hat es denn gelegen, dass der VfL Wolfsburg nicht als Sieger vom Platz gegangen ist gegen Stuttgart?
Ja, das sind ja viele, viele Gründe, die sich da häufen. Ich würde sagen, dass zum einen der Gegner natürlich über eine sehr hohe Qualität verfügt. Das wäre jetzt quasi das, was von außen kommt und das, was von innen kommt. Und da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Ist aus meiner Sicht das, dass wir ja im Ballbesitz einfach noch nicht die Lösungen haben, zumindest gegen Top-Teams noch nicht, die uns dann befähigen, entsprechend die Sachen dann auch runterzuspielen oder einfach länger den Ball zu halten, aktiv aus dem Ballbesitz heraus zu spielen, aus dem Positionsspiel etc. Ich glaube, dass das schon gut angelegt ist, aber eben ja dann in der Umsetzung noch nicht so ganz funktioniert. Da gibt es sicherlich ein paar Gründe, viele Ausfälle, noch nicht so richtig die Startelf gefunden, sage ich mal. Und ja, das vielleicht mal so zu Beginn.
Jetzt ist es ja so, ich habe es ja hautnah mitbekommen, das Spiel ja dann auch kommentiert am Samstag mit Volker. Und war erstmal schon ein bisschen, ich will nicht sagen überrascht, was die Aufstellung angeht, die sich ja personell gar nicht so sehr unterschieden hat, wenn man so möchte. Aber dass man noch nicht so ganz ablesen konnte, kehrt jetzt der Trainer wieder zurück zur Dreierkette oder wie bauen wir uns denn da auf? Also ich glaube sogar der Kicker vorher hat so ein 3-4-3 gelistet, am Ende war es dann wieder so eine Art 4-2-2-1 ungefähr. Das ist also ein bisschen komisch da auch positioniert, jedenfalls was die Aufstellung angeht oder die Namen. Dann ist ein Kulirat Irakis, was er spielen kann ja oder auch schon gespielt hat, dann so zum linken Außenverteidiger dann wieder oder als linker Außenverteidiger eingesetzt worden ist. Wir haben so ein bisschen diskutiert vorher, ist es die erste Elf gewesen, jetzt auch mit dem kurzfristigen Ausfall von Patrick Wimmer, das Beste, was man aufbieten hätte können, oder hättest du eigentlich eher auch nochmal, auch nach der Last-Minute-Niederlage gegen Leverkusen, hättest du da nochmal anders angesetzt aus deiner Sicht?
Ich glaube schon, dass das grundsätzlich ja eigentlich das Beste ist, was wir aufbieten können hinsichtlich dessen, wie die Leistungen jetzt auch waren in der Vergangenheit. Namen, die mir da jetzt vielleicht direkt mal einfallen, wären irgendwie Thiago Thomas, vielleicht auch Swanberg, wo man gegebenenfalls ja sich öfter mal denkt, kriegen wir das nicht vielleicht noch besser hin, ohne da jetzt despektierlich zu sein. Aber ich glaube, dass die beiden da eben auch einen guten Job gemacht haben jetzt in den vergangenen Spielen und dann entsprechend auch belohnt werden. Wind ist ja auch in Anführungsstrichen nur durch den Ausfall von Wimmer jetzt reingekommen, zumindest wurde es medial so dargestellt. Hat natürlich auch super trainiert und den Wert, den er für die Mannschaft bringt, den würde ich da sowieso grundsätzlich herausstellen. Ich finde, das ist eigentlich ja zumindest am Ball und von dem, was er kann, unser bester Spieler, zumindest in der Offensive. Und eine Qualität, die wir sonst überhaupt nicht haben. Aber ja, du hast schon gesagt, ich glaube, man versucht, die beste Elf da grundsätzlich aufzustellen. Auch ja mit Koulirakis jemanden verpflichtet, der aufgrund seiner anderen Verpflichtungen von vorher gegenüber seinem alten Verein, da er noch gebunden war, deswegen später dazu kam, das ist jemand, alter Mann, habe ich Bock auf diesen Spieler. Also den würde ich unbedingt gerne sehen in der Startelf. Und da glaube ich schon, dass das jetzt unabhängig davon ist, ob wir gegen den Ball, mit dem Ball, in der Dreier-Viererkette sind. Das passt grundsätzlich schon ganz gut aus meiner Sicht.
Ja, wie gesagt, Koulirakis ist ja, glaube ich, aber eher als Innenverteidiger eingeplant. Das zeigt halt, was wir für ein massives Problem, insbesondere auf der linken Verteidigerposition haben. Kaminski hat es gespielt, auch wenn es nicht seine Position war. Dann Rogerio verletzt, ein Mählen verletzt, der die Position da auch bekleiden kann. Ein Yannick Gerhardt, der zur allergrößten Not das auch machen kann. So, jetzt ist halt Koulirakis geworden, damit Kaminski weiter nach vorne gerückt ist, dann auch gegen Stuttgart. Und falls ihr jetzt eben gedacht habt, oh, der Lenny, der kann nicht richtig zählen. Ich habe natürlich zwei Spieler unterschlagen mit so einem 4-4-2, beziehungsweise wo man sagen muss, dass Amura ja eher so um Wind herumgewuselt ist, beziehungsweise dann in die Lücke gestoßen ist, insbesondere dann auch über die Flügel. Nach Ballgewinnen wurde er dann halt immer durch die Gasse geschickt, besonders dann gut zu sehen beim 2-1, was ja Wind dann ja auch mit vorgelegt hat. Jetzt wurde viel über Jonas Wind gesprochen, du als sein Gesichtsdubel. Da ist dann die Frage, er war ja unzufrieden, hat das auch so durchklingen lassen mit seiner Bankrolle, kam wohl auch nicht fit von der EM-Pause zurück und so weiter und so fort. Jetzt ein Tor zum 1-0. Quasi in Torjägermanier da eingenetzt und trotzdem nicht ganz zufrieden, war auch immer so die Frage, passt er überhaupt in Hasenhüttels System rein? Er hat ja auch selber thematisiert, er wäre da nicht schnell genug, in Anführungsstrichen, das würde immer so kolportiert. Wie siehst du denn seine Rolle? Also ist das jetzt so ein Ding, weil Wimmer nicht konnte, muss da ran, so in Anführungsstrichen, hat jetzt getroffen, aber nächstes Mal ist er wieder draußen, weil der Trainer nicht so richtig auf ihn setzt. Wie siehst du seine Rolle bei Jonas Wind?
Ich glaube, dass wir tatsächlich, ist vielleicht jetzt so ein bisschen unspektakulär die Meinung, wenn man da auch auf das verweist, was der Trainer öffentlich sagt. Aber wir
ja, das ist unspektakulär.
Genau, den gebe ich dir doch schon mal direkt, dass man einfach durch die Breite des Kaders in der Lage ist, auf Gegner zu reagieren. Und auch das vielleicht nochmal später, wie jetzt, ich sag mal, die Statistiken in den ersten 5 Spielen irgendwie aussehen, hat man eben diesen klaren Plan gehabt, dass man wenig Ballbesitz hat, dass man versucht, den Gegner aggressiv anzulaufen, umzuschalten und Tore zu schießen. So, darin waren wir grundsätzlich erstmal ziemlich erfolgreich aus meiner Sicht. Und da ist eben jemand, Jonas Wind, vielleicht nicht der 1A-Kandidat, sondern eher nur der 1B-Kandidat. Spieler wie Wimmer, wie Amura, wie Tomas etc., auch Meier, sind da gegebenenfalls besser geeignet. So, jetzt spielen wir als nächstes natürlich gegen Mannschaften, die uns mit Sicherheit mehr den Ball geben werden. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt ist Wind einfach ein Spieler, der aus meiner Sicht unverzichtbar ist vorne, wie er mit dem Ball umgehen kann. Das hat er gezeigt, Tor geschossen, Vorlage gemacht, überragende Steckpässe, kann den Ball halten, verteilen, kann selber abschließen aus dem Rückraum oder aus der Box, völlig egal. Ich wünsche mir Jonas in der Startelf weiterhin und ich glaube auch, dass er diesen Wert der Mannschaft geben kann. Geben wird auch, war unzufrieden. Genau, du hast es schon gesagt, das weiß man dann immer nicht so richtig. Hat er auf dem Roskilde vielleicht einen zu viel getrunken oder nicht? Oder EM entsprechend ja auch vorher gewesen. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig bis gar nicht zu bewerten. Wenn man es versucht, ich sag mal, sportlich zu betrachten, habe ich ja gerade meine Meinung dazu gesagt. Ich hoffe, ja, dass es so weitergeht wie jetzt, weil er macht ja eigentlich nahtlos da weiter, wo er zumindest zu Beginn der letzten Saison aufgehört hat. Ja.
Bleiben wir nochmal bei den positiven Aspekten. Also Wind, wenn du sagst, das könnte jetzt tatsächlich auch wieder, also vielleicht ist ja auch der Knoten geplatzt, manchmal ist das ja beim Stürmer dann so letztendlich. Aber diese zwei positiven Gedanken oder zwei positive Aspekte wollte ich gerne nochmal auf alle Fälle auch nochmal thematisiert haben, auch nach dem Spiel gegen Stuttgart. Also erstmal, weil solche Leute immer ganz wenig Lob bekommen, weil sie dann ganz häufig nicht so im Vordergrund stehen wie alle anderen. Aber wir haben einen Bomben-Torwart da hinten drinne. Wir haben mit Grabara wirklich einen echten Megagriff gemacht, glaube ich, in dem Sinne. Das ist ein bisschen Pech bei dem Elfer da, ja, in dem Zusammenhang, dass er den hält und dann fällt er dem Schützen da wieder vor die Füße in dem Sinne. Aber ansonsten, was so Ruhe, Spielübersicht angeht, Strafraumbeherrschung, aber auch Reflexe auf der Linie. Also ich glaube, da haben wir einen richtig guten Griff getan.
Naja, und vor allen Dingen, was ja noch dazu kommt, stimme ich zu 100% zu, aber er hat auch noch zusätzlich, er hat Flair, er hat Aggressivität, das ist einfach ein ekliger Spieler. Das ist einer, den du richtig abfeiern kannst. Ja, ist einfach ein richtig geiler Spieler.
Ja. So, und der andere ist natürlich Mo Amura, der ja lange verletzt war, wo man ja schon in den Testspielen gesehen hat, oh, wenn der zündet, ja, die Speedy Gonzales aus Algerien, in Anführungsstrichen, ja, da macht es dann, ne, oder der Roadrunner ist ja, der Gag ist ja weg, der ist ja schon besetzt, aber ne, so von wegen Speedy Mo, ja, der hat ja tatsächlich richtig, richtig geliefert dann auch, weil man auch das Gefühl hat, wenn der die Pille bekommt, dann geht die Post ab, ja, in dem Sinne. Das hat man dann gesehen bei der sehr guten Torvorbereitung, dass er halt eben nicht nur blind in den Strafraum reingeht und dann irgendwie das Ding raufknallt, sondern hat den Kopf oben gehabt. Er weiß genau, wenn ich die Kugel habe, dann kommt da auch so schnell keiner hinterher. Und dann hat er die Übersicht gehabt und ja, das Zweite natürlich auch, also das sind ja Tore wie auf dem Bolzplatz. Ja, so nach dem Motto, du wirst ja einfach, da kommt keiner hinterher und dann schiebt er den ganz lässig rechts am Tor vorbei, am Torwart vorbei. Und wenn du diese Räume angeboten bekommst, ich glaube, dann werden wir von der Warte da noch viel Freude dran haben, glaube ich, Gil.
Ja, ist so ein bisschen wie bei uns damals in der, ich weiß es nicht mehr, E-Jugend. Wir haben immer lange auf Lennart gespielt, ne? Weil der war immer der Schnellste und dann hat es immer schön geklingelt.
Lennart Amura, meinst du?
Ja, Lenny Amura, genau. Grüße an dieser Stelle, falls er das hören sollte. So ein bisschen ähnlich, ja, absolut. Und eben jemand, der ja auch sehr selbstbewusst mit sich umgeht, ne? Sagt ja selber, ja, 20 Tore in der Saison traue ich mir zu. Das ist schon mal eine Ansage. So, und aber so wie er gegen Stuttgart gespielt hat, wenn er denn dann auch entsprechend im Saft steht, wenn dann noch die Mannschaft mehr zusammenrückt, boah, warum nicht?
Ne? Ja, das ist eine absolute Waffe, muss man ganz klar sagen. Also so ein Spieler, ich meine ganz ehrlich, den haben wir doch seit Jahren auch gesucht. Also einen mit der Geschwindigkeit, der dann auch eben nicht nur schnell ist, sondern auch tatsächlich am Ende des Tages, zumindest gegen Stuttgart, gegen Frankfurt, noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, da haben wir die Geschwindigkeit gesehen, aber er konnte dann nicht so viel mit dem Ball anfangen, hat man so einen Eindruck gehabt. Aber dass das tatsächlich jetzt so eine Nummer ist, wo er dann auch sagt, okay, zweimal, also Vorlage und ein Tor gegen so einen Gegner, das musst du auch erstmal so hinkriegen.
Ja, ist fast so ein bisschen vielleicht der Spieler, an dem sich Glasner beinahe die Hände verbrannt hätte, ne? Der dann nicht kam. Wir erinnern uns an die Causa damals, die ja auch...
Ja, wir brauchen Geschwindigkeit, ja, ja.
Ja, genau, und das ominöse Tiefgangswort, ne, das haben wir ja auch schon oft gehört. Und ja, absolut, das ist jemand, ja, wir haben ja vorher, es wäre nicht so, als ob wir niemanden verpflichtet hätten, der diese Attribute auch grundsätzlich mitbringt, Thiago Thomas oder auch ein Wimmer. Aber der Amura, der hat natürlich diese Qualität in Exzellenz, ja.
So, und jetzt kann ich wieder hingehen und sagen, dass Oliver Glasner und Ralf Hasenhüttl aufgrund ihrer RB-Vergangenheit auch einen ähnlichen Spielstil prägen, ja, so nach dem Motto, dass die auf die ähnlichen Spielertypen schauen. Das ist, glaube ich, keine Überraschung.
Nee, das überrascht mich auch nicht. Vor allen Dingen, weil ja diese, ja, die RB-Schule, nennen wir es mal, einfach da drin steckt. Und das ist ja auch das, so wie wir jetzt, wie wir spielen. Ja, da sind ganz klar die Automatismen drauf angelegt. Hasenhüttl hat es schon bewiesen vorher in der Bundesliga bei Leipzig, bei Southampton ebenfalls sich weiterentwickelt. Und das ist ja auch diese Weiterentwicklung, die ich am Anfang schon mal so ein bisschen skizziert habe, wo wir alle hoffen, dass die jetzt entsprechend stattfindet, weil So wie wir gespielt haben jetzt gegen die Top-Clubs, das wird so nicht nochmal funktionieren in den nächsten Spielen. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist immer etwas, was man einstreuen kann und was ja auch die Basis sicherlich dessen ist, worauf dieser Stil fußt. Aber ja, was jetzt als nächstes kommen muss, ist eben aus meiner Sicht, das Spiel mit Ball weiterzuentwickeln.
Und weil es so schön war, hören wir uns natürlich jetzt auch das Tor von Mohamed Amoura an am Samstag gegen Stuttgart. Und ja, Wölfe Radio Arena live.
Undorf, der kriegt den Ball, aber angegriffen von Kuliak, ist kein Foulspiel. Jetzt kann es mal schnell gehen. Jetzt kann es schnell gehen. Amoura auf der linken Seite ist schon im 16er. Legt sie den Ball zurück, bringt ihn rein, bringt ihn.
Tor!
Schön gemacht. Mann, da war mit einmal die Lücke da.
Ja, das hat nochmal richtig Spaß gemacht. Das hat gefetzt. Und zu diesem Zeitpunkt, da haben wir gedacht, ja, das sollte doch jetzt hier eine gute Gelegenheit sein, die ersten drei Punkte zu Hause einzufahren. Insbesondere, weil ja die Stuttgarter in Unterzahl gespielt haben. Ich will da jetzt gar nicht so sehr großartig auf die Diskussion einsteigen, Platzverweis oder nicht, oder unberechtigte gelb-rote Karte nicht und so weiter. Amoura hat ja dann auch nochmal Glück gehabt, dass er nicht vom Platz geflogen ist. Aber diese umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen, da will ich gar nicht so sehr, also dass die beide, der erste Pfiff sozusagen, dass der falsch war, bei dem einen mit der richtigen Konsequenz, sich das nochmal anzugucken und dann nicht die Karte zu zeigen und bei dem anderen die Möglichkeit halt eben nicht mehr der Korrektur, da will ich gar nicht so sehr darauf hinaus. Aber erstmal für dich vom Gefühl her oder von dem, wie du die Situation bewertest, ist es am Ende, so wie es dann auch gesagt wurde, beides Fehlentscheidungen für dich das Richtige gewesen, was am Ende bei rausgekommen ist? Weil sonst müssen wir ja nicht diskutieren, wenn wir dann auch fünf Meinungen letztendlich haben.
Das Richtige rausgekommen, meinst du jetzt sicherlich, dass das von Karasor zurückgenommen wurde?
Nein, ist es ja nicht. Also er ist ja runtergegangen. Er ist ja runtergegangen. Nachträglich ist es dann ja quasi aufgehoben worden, die gelb-rote Karte, wenn du so willst. Aber ist es ein Ding, also fangen wir mal, weil wir ja gerade beim Torschützen waren, bleiben wir mal bei Amoura. Der kommt da angeflogen, unterbindet den Konda, trifft Leveling nicht. Der wälzt sich wie sonst was, immer auf eine Riesengeschwindigkeit und hast du nicht gesehen. Und Jablonski kommt und zeigt Amoura die rote Karte, kriegt den Hinweis, getroffen hat er ihn eigentlich aber nicht, was das angeht, warum der sich da jetzt hingeschmissen hat, wissen wir nicht. Wie beurteilst du dann die Szene?
Ja, da sind es ja eigentlich drei Dinge bei der roten Karte immer wichtig hier. Stichwort Schiedsrichterschulung, Treffmoment, Intensität, Chance auf den Ball. Treffmoment war nicht da, hast du gerade gesagt, hat ihn nicht getroffen. Intensität war natürlich extrem hoch, kommt von so schräg hinten, extrem im Vollspeed da reingerauscht. Ja, und Chance auf den Ball beim schnellsten Spieler der Liga ja wohl am höchsten. und versucht auch auf den Ball zu gehen, meiner Meinung nach. Und das ist dann, glaube ich, auch der Grund, warum er es dann zurückgenommen hat, da dann eben nur noch die Intensität des Tacklings irgendwie eine Rolle gespielt hat, die ja dann aber nicht zu einem Treffer geführt hat. So, er ist ja auch nicht mit hohem Bein rein, sondern war ja tief, ist auf den Ball quasi gegangen, hat ihn dann nicht erwischt. Da gibt es sicherlich noch die andere Meinung, dass man sagt, war es denn wirklich eine ganz klare Fehlentscheidung? Sagt die Gegenseite ja, nee, eigentlich nicht. Aber wenn man sich diese drei Punkte anschaut, dann ja eben schon, weil nur einer von dreien geliefert wurde und nicht, wie gesagt wurde, es müssen zwei von dreien.
Ja, mein erster Gedanke war Konzessionsentscheidung. In dem Moment habe ich gedacht, der weiß, bei dem heftigen Protest, und wahrscheinlich hat er es auch nochmal aufs Ohr gekriegt, der weiß, dass er bei der gelb-roten Karte falsch gelegen hat. Und der Impuls des Schiedsrichters war, das dann zu korrigieren. So. Und dann zum Glück aber darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das in dem Fall nicht richtig gewesen ist. Also ich finde es auch, eine rote Karte wäre definitiv zu heftig gewesen. Ne, da haben wir, das ist ja mal so ein bisschen dann die Diskussion, die ja jetzt auch aufgekommen ist, da haben wir gerade auch als Wolfsburger Leidtragende, Stichwort Lovro Meier oder auch, ich glaube gegen Augsburg letzte Saison, ja, wo du richtig weggesenzt worden ist, oder so eine Nummer wie mit Gerhard, der da einfach nur ausläuft, wenn du so willst, und zufällig liegt da noch einer, in Anführungsstrichen. Also da müssen wir nicht über eine gerechte Spielbewertung letztendlich treffen oder dass der VfL Wolfsburg davon immer profitiert.
Nee, das stimmt. Das macht aber, glaube ich, auch keiner. Zumindest habe ich das nicht
wahrgenommen. Oh, da musst du aber mal die Stuttgarter und den, da kommen wir gleich noch dazu, wenn es dann um Maximilian Lahn geht.
Aber das sicherlich schon, wie die Situation bewertet wird. Aber ich meine, dass man jetzt sagt, okay, dass wir haben so oft in Anführungsstrichen Pech gehabt, da kann man jetzt auch mal einen geben oder so, oder kann man auch mal einen zurücknehmen. Weiß ich nicht, ob das dann irgendwie, ja, ob das so schlau ist, dass man dann darüber redet, sondern man sollte ja schon da irgendwie die Situation als solche bewerten. Und das wurde ja dann auch getan, so, ne? Und da hat man sich das angeguckt. Und klar, du hast ja gesagt, wir wollen jetzt gar nicht zu viel darüber reden. Das, was sich ja dann im Umkehrschluss daraus ergibt, gelb-rot, darf dann nicht nochmal in dem Sinne überprüft werden, obwohl es ja zu einer roten Karte führt. Daran scheiden sich ja gerade auch medial extrem die Geister. Ist sicherlich auch eine Frage, die unabhängig von diesem Fall jetzt einfach Allgemeingültigkeit besitzt und ja den Videoschiedsrichter oder den Videobeweis als solchen grundsätzlich nochmal in Frage stellt oder zumindest eine Veränderung.
Ja, also machen wir uns nichts vor. Ne? Da sage ich auch mal ganz ehrlich, also ganz ehrlich, wenn eine zweite gelbe Karte zu einer gelb-roten führt, dann muss da auch im Zweifel, wenn das keine war, diese zweite, über die erste müssen wir dann nicht mehr reden, ja, in dem Sinne. Da sind ja auch genug Sachen gewesen, wo ich sage, ist das jetzt eine gelbe Karte? Zwingend, ja. So. Und ja. Das heißt, du kannst das, was dann irgendwie irgendwann anfangen, weiß ich was, erste Halbzeit oder was gewesen ist und dann in der 70. gibt es die gelb-rote Karte, dann kannst du nicht nochmal anfangen, darüber zu diskutieren, was war in der 13. Minute. Deswegen reden wir immer über die zweite gelbe Karte. Und die zweite gelbe Karte muss dann halt auf den Prüfstand kommen, ob die gerechtfertigt ist in dem Fall, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und da muss ich halt sagen, das war in diesem Fall so. Es war kein Foulspiel von Karasor. So ehrlich müssen wir an dieser Stelle sein. Und im Umkehrschluss hätten wir, wenn das so bewertet worden wäre, wie es tatsächlich dann auch hinterher die Bilder hergegeben haben, eine gelb-rote Karte für Maximilian Arnold zur Folge gehabt. Das heißt, die Unterzahlsituation wäre eigentlich umgekehrt worden. Siehst du es auch so oder hast du da noch andere Meinung zu?
Ich würde das nochmal so ein bisschen, ja, vielleicht anders einordnen. Wo ich zustimme, ist, dass Karasor nicht gefoult hat. Das, denke ich, ist unstrittig. Und das wurde ja auch entsprechend so entschieden. Womit ich noch so ein bisschen zu knapsen habe, ist, dass oft gesagt wurde, dass Arnold den Ball nicht spielt. Und das stimmt ja nicht. Also Arnold ist zuerst am Ball, spielt den Ball, dann macht der Ball so eine Ping-Pong-Bewegung und geht entsprechend auch in die Richtung wieder weg, die, wie sie von Arnold vom Fuß quasi springt. Danach steigt er ihm auf den Knöchel, aber, oder ja, so Hacke-Knöchel, ne, so von hinten. Ja. Aber beide gehen zum Ball, beide machen einen Zweikampf, so, dann fällt halt einer zu Boden. Wie das dann, bleiben wir erstmal dabei, das ist ja erstmal das, was im Spiel passiert ist. So, da hat der Schiedsrichter einen Ermessensspielraum, also im Sinne von, kriegt Arnold jetzt auch gelb? So, das weiß ich nicht, ob das grundsätzlich eine gelbe Karte zur Folge hat.
Stempeln ist gelbe Karte. Und man sieht es in den Bildern, er stempelt ihn in dem Sinne. Ob das jetzt ursächlich ist, von wegen, da sind jetzt zwei zusammengerasselt und dann ist es unglücklich. Das vermag ich jetzt in der Form, also da möchte ich jetzt auch kein Schiedsrichter sein. Aber theoretisch wäre es im Bereich des Möglichen gewesen, diese Szene drauf zu
machen. Und dann würde ich sagen, nee. Ja, genau. Also gut, das ist das eine. Aber was dann danach daraus gemacht wurde, das finde ich, ja, das muss man dann auch nochmal gesondert diskutieren. Wir reden dann über eine mediale Berichterstattung, ja. Wir reden dann über all diese Themen. Genau, auf die gehen wir sicherlich gleich auch nochmal ein.
Genau, also ich kann es auch mal ganz simpel abfassen, was danach passiert ist. Insbesondere Maximilian hat sich ja selber geäußert, hat gesagt, hoffentlich müssen so eine Kommentare meine Kinder mal nicht lesen über mich. So in dem Zusammenhang, wo ja ihm da Hass, Häme und was weiß ich was entgegengeschlagen sind. Von wegen, er hätte dann die gelb-rote Karte ja sozusagen provoziert und dass er sich da noch fallen hat lassen. Da hat ja dann auch insbesondere Stefan Effenberg im Doppelpass ordentlich drüber hergezogen und so weiter und so fort. Also da möchte ich gerne diese Sachen dazu sagen. Erstens, die ganzen Fums, Sport 1 ist dieser Welt, legt euch gehackt und macht, dass er Land gewinnt. Effe, halt die Fresse, von einem Spieler, der, glaube ich, immer noch mit den Rote-Karten-Rekord hält in der Bundesliga, was das Thema Fairness oder faire Spielweise angeht. Und ich kenne ihn ja, ich habe ihn ja schon ein paar Mal getroffen und so weiter und so fort. Ja, also der ist jetzt nicht grundsätzlich gegen den VfL Wolfsburg eingestellt, aber er hat auch kein Problem daraus, immer mal, wenn es gegen den VfL geht, da immer noch mal durchaus mal Kapital und noch mal einen billigen Applaus einzusacken. Deswegen effe halt die Fresse. Ja, und all die Traditionsfans, die jetzt hier aus der Ecke kommen, gefärbtes Ding ist, wenn es gegen Wolfsburg geht, dann ist es erlaubt, da einen Spieler einmal quasi durchzubeleidigen. Ja, den sage ich auch, seht auch zu, dass er Land gewinnt. Also das ist ein Niveau mittlerweile, wo ich ganz ehrlich sage, da geht es dann schon lange nicht mehr um Fußball. Denn was, wenn man sich das mal anguckt, was ist passiert? Maximilian Arnold geht in diesen Zweikampf mit Karasor, so beschrieben wie von dir gerade oder abgelaufen wie von dir eben gerade beschrieben, geht dann zu Boden. Und bevor er überhaupt eine Behandlung angezeigt hat, kommt Jablonski an und gibt Karasor gelb-rot. Das heißt, das kam ja alles hinterher erst. Das heißt, er hat gar nichts davon gehabt in dem Sinne, weil die Entscheidung des Schiedsrichters war schon gegen den Stuttgarter gefallen. Das ging so schnell, da konnte Maximilian Arnold der hat ja gar nichts mehr gemacht. Der hat sich noch nicht mal beschwert in diesem Moment.
Nee. So. Genau. Und das, und genau da wollte ich auch gerade ansetzen. Der hat ja da kein Schauspiel veranstaltet, wie das so oft irgendwie.
Aber es wurde so suggeriert, als hätte er.
Genau, ja, völlig. Und das stimmt halt einfach nicht. Ne?
Stimmt nicht.
Der sagt zu Boden, liegt da auf dem Rücken, boah, pustet einmal so ein bisschen durch, hat, glaube ich, in dem Moment auch noch überhaupt nicht realisiert, dass da jetzt gelb-rot gefallen ist.
Kann er gar nicht sehen, so, ist ja in seinem Rücken
genau,
gewesen, glaube ich.
So, und dann passiert das, dann zeigt er ihm das, vielleicht ja ein bisschen zu schnell. Auf der anderen Seite nimmt der Schiedsrichter das so wahr. Also, warum sollte er es dann nicht so entscheiden? So ist das nun mal. Und Arnold, zieht da in dem Sinne macht da überhaupt nichts draus, sondern es ist genau so, wie er das dann später auch gesagt hat. Er sagt, ja, das, was der Schiedsrichter daraus macht, ist nicht das, was ich zu entscheiden habe, vor allem, weil es keine mutwillige Sache war.
Und er hat ihn ja auch gar nicht beeinflusst, er hat ihn nicht angeguckt, er hat nicht reklamiert.
Wir reden jetzt auch nicht über eine mutwillige Schwalbe oder irgendeine Schiebung oder so, sondern wir reden über einen ganz normalen Zweikampf, der 1000-mal in der Bundesliga am Spieltag geführt wird. So, und das, was am Ende dabei raus resultiert, das zeigt halt einfach, ja, das mediale Gebaren, was dann der ein ums andere Mal immer wieder aufgeführt wird, was einfach schrecklich ist. Ja, und wo du einfach.
Es ist unverschämt, es ist impertinent, es ist einfach unangemessen in dem Zusammenhang, weil Maximilian Arnold, er möge mir verzeihen, der ist natürlich auf dem Feld der eklige Drecksack, den du brauchst, um so Spiele zu gewinnen. Ich würde mir viel mehr Maximilian Arnolds in unserer Mannschaft, da habe ich ja über Jahre gesagt, wir brauchen viel mehr davon und nicht weniger. So, was die Identifikation mit dem Verein angeht und auch die Einstellung auf dem Platz. Weil der hadert im Zweifel immer mit der eigenen Leistung, als dass er der Meinung ist, das läuft ja alles tippitoppi. So, das ist schon mal Fakt. So, und natürlich werde ich aber auch als Gegenspieler oder als gegnerischer Fan werde ich ja wahnsinnig. Du weißt ja immer schon genau, da hat er den Ball, dann streckt er den Popo raus und dann wird er angebupft und dann liegt da und dann
geht
die Freistoß. Die gute alte Diego-Schule, ja, so ungefähr. Da würde ich auch wahnsinnig werden, weil was er für Freistöße da rausholt und dann das damit auch das Spiel beruhigt, gerade in so Drucksituationen oder in Gegenpressing-Situationen des Gegners. Das ist super, dass das sich jetzt dann in diese Richtung dann auch mal, also ich sag mal, entlädt im Sinne von, da können wir Wolfsburg nochmal mitgeben und dann auch den Spieler, der da stellvertretend sozusagen für diesen Verein oder für diese Mannschaft ja auch steht, ja, dass man den dann nochmal richtig schön niedermachen kann für etwas und da fängt es dann an komisch zu werden aus meiner Sicht, wo er gar nichts gemacht hat, in Anführungsstrichen. Also jedenfalls nicht, was die Entscheidung für eine Gelb- oder für die Fehlentscheidung der gelb-roten Karte verantwortlich gewesen ist, die ja der Schiedsrichter zu vertreten hat.
Ja, und ich meine, da kommt ja noch das Nächste hinzu. Er hätte eine Behandlung angefordert und da, ja, mit Unschuldsvermutung, da kennen sich die Stuttgarter ja auch aus und da sollte man vielleicht auch einfach mal das so glauben, dass wenn da zwei in den Zweikampf reingehen, egal ob da jetzt einer den anderen mehr trifft oder nicht.
Ist ja auch unerheblich.
Darum geht es doch überhaupt nicht.
Ja, genau.
Aber er hat eine Sache draus gemacht. Ja. Alter Bär.
Also ja, aber er hat doch, also sagen wir mal so, du weißt doch, also er hat aber nicht die Behandlung angefordert, um die gelb-rote Karte zu provozieren, weil die war schon gezeigt in dem Moment. Ja. Also guckt euch die Fernsehbilder nochmal an. Das sind Bruchteile von Sekunden. So, da sitzt er noch, wie gerade von dir beschrieben. Der konnte noch gar keine Behandlung anfordern in dem Moment. Und wenn er dann, nachdem die ganze Sache durch ist, sagt, pass auf, ich möchte da nochmal drauf gucken lassen auf den Fuß oder er sagt, er hat irgendwie einen Schmerz gespürt. Oder meinetwegen hat er auch irgendwo, tut ihm der Popo oder die Brustwarze weh. Scheißegal. In dem Moment hat das aber überhaupt nichts mit der gelben Karte zu tun. Ja, und das ist etwas, was dann, also wenn das da draus gemacht wird, vor allen Dingen, weil dann ja hinterher Jablonski seinen Fehler zugegeben hat und Karasor gönnerhaft gesagt hat, ja, ist halt so, passiert, so, aber auch, er hat ja auch was in die Richtung von Arnold, glaube ich, gesagt, ne? Also das sind alles so Faktoren, wo ich sage, wollen jetzt hier mal nicht die Tatsachen verdrehen in dem Zusammenhang.
Ja, und klar, die beiden haben dann irgendwie miteinander gesprochen. Das sind ja auch immer so Sachen, ey, wen interessiert das? Ne? Lass sie das unter sich klären. So, das ist, ja, da wird dann, wie gesagt, da werden Sachen aufgezogen, aufgebauscht, die das überhaupt nicht hergeben. Ja, und womit halt dann vielleicht auch ein bisschen Geld verdient wird, ne? Sagen wir es mal so.
Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Nebenaspekt. Ich gehe mal davon aus, dass Maximilian Arnold das nicht sonderlich anficht, ja, in seiner Leistung dann, und dass er seinen Spielstil da auch nicht umstellen wird. Und,
Nö, das macht ihn ja nur noch heißer im Zweifel.
Das macht ihn im Zweifel, glaube ich, auch noch heißer, das stimmt wohl. Und dann gucken wir mal, was das dann jetzt für die nächsten Wochen dann bedeutet. Am Ende haben wir, und das ist ja dann das Interessante, dann in Überzahl das 2-1, glaube ich, erzielt, ne? so wie das ja dann gewesen ist, und kassieren dann in der, also wie schon gegen Bayern ein spätes Tor, gegen Leverkusen ein sehr spätes Tor, gegen Stuttgart noch ein späteres Tor. So, wir kriegen Führungen einfach nicht über die Zeit. So. Und dann in der 97. Minute UNDAF. Vorher das Spiel, hat Ralf Hasenhüttl ja auch gesagt, von Riedle Barco eigentlich entschieden sein muss. Und auf der anderen Seite verteidigt er dann nicht die Flanke, glaube ich, von Führig war es, an den langen Pfosten, wo ja es aber auch keine Ausrede gibt, warum dann ein Spieler wie UNDAF in Überzahl oder in dem Fall dann in Unterzahl, wenn man aus Stuttgarter Sicht guckt, da einfach das Ding ja im langen Pfosten blank ins Tor drücken kann, ohne dass sich da irgendwer zuständig fühlt. So, dann frage ich dich nochmal, wie kann denn das sein und passieren?
Ja, ich glaube, es war einfach zu unkonzentriert dann am Ende. Ne? UNDAF ist es ja selber, der die Flanke rüberschlägt, dann verschieben alle, vergessen ihn. Flanke kommt direkt wieder zurück, dann ist UNDAF komplett frei, macht ihn rein. Auch bei uns, Schuckel hatte ja deutlich mehr Chancen als wir, aber die wir hatten, das waren Top-Chancen. So, und da machen wir, dann sind wir super effizient in der ganzen Saison schon, machen dann diese eine Chance nicht rein. Ja, klar, und der UNDAF, der ist dann da vielleicht einfach noch ein bisschen abgezockter als Riedle und ist ja eine ähnliche Situation, kriegt den Ball dann und nimmt ihn halt nicht so straight wie Riedle, sondern hält einfach nur den Fuß rein und dann klingelt's, wenn er einfach ein guter Spieler ist. Das darf ja halt nicht passieren. Ich habe auch noch mal gelesen, ja, dann wird so ein bisschen die lange Nachspielzeit moniert und so, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen andere Lösungen finden. Das hatte ich eingangs schon gesagt.
Aber woran liegt es denn? Woran liegt es denn dann, ja, dass der VfL diese Sachen nicht über die Zeit bringt? Klar, gegen Top-Teams und so, aber woran liegt's?
Ja, wir sind einfach noch nicht clever genug mit Ball. Wir sind einfach da noch nicht mutig genug, noch nicht konsequent genug in dem, wie wir agieren, und schaffen es dann nicht, diesen großen Druck, den ja auch Top-Mannschaften nochmal anders entfachen können, als es jetzt vielleicht Kiel oder so kann, wenn die zurückliegen, den können wir noch nicht ausweichen. Und das wurde ja auch mehrfach gesagt, dass es da einfach noch fehlt an diesen Punkten. Und das ist grundsätzlich auch erstmal okay. Also ich zumindest als Fan kann das dahingehend erstmal verzeihen, weil ich halt sehe, okay, die Punkte, auf die wir uns konzentriert haben, ey, die funktionieren einfach richtig gut. So, und wir können endlich wieder mithalten. Ja, und da muss jetzt eine Entwicklung kommen in den nächsten Spielen. Und ich glaube, die wird auch kommen, weil gegen Kiel haben wir einen ungefährdeten Sieg aus meiner Sicht eingefahren. Das wird dann so ein ähnliches Spiel sein wie gegen Bochum wahrscheinlich oder wie gegen Bremen, Pauli, Augsburg, Heidenheim, Union. Das sind ja die nächsten Gegner. So, und dann am Ende, wenn dann Leipzig kommt, dann hast du ungefähr 10 Spiele gemacht und dann kannst du mal Revue passieren lassen, wie es denn so war. Vorher finde ich noch nicht so richtig.
Ich will nochmal einen anderen Ansatz wählen. Und zwar ist es ja so, und da will ich so ein bisschen vorwarnen, dass wir jetzt so in eine Diskussion reinkommen, das hat ja auch Peter Christiansen gesagt, dass ihn das annervt, so diese Betrachtungsweise, eigentlich haben wir ganz gut mitgehalten und viel fehlt nicht und weißt du was, so, eigentlich sind wir auf einem guten Weg und haben uns entwickelt und so weiter und so fort. Jeder Punktverlust in dieser Saison ist erklärbar. Das ist nicht so ein Ding, scheiße, wir haben jetzt irgendwie 5-mal Latte Pfosten getroffen, sondern es ist vor allen Dingen aufgrund der Leistung des VfL Wolfsburg zu erklären, warum das nicht hingehauen hat. Und da reden wir davon insbesondere in der gegen Bayern, wo wir eine eher so überschaubare erste Halbzeit gespielt haben und eine sehr gute zweite Halbzeit. Das ist erklärbar, insbesondere vor den Gegentoren, die da gekommen sind, durch die gute Qualität des Gegners, durch die individuelle Qualität, weil die haben das dann durch Einzelleistungen, das Ding, was da Müller und Kane vorbereiten, wo wir nicht rankommen und das Foul nicht spielen können, dadurch kommt dann Gnabry zum Schuss und macht dann das Tor und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die, da würde ich es mal daran festmachen. In Kiel, jetzt mal den Saisonsieg mal beschrieben, haben sie Standardsituationen für gerettet, weil auch da war es ja nicht so, dass wir die richtige Idee mit dem Ball am Fuß hatten, wenn man so möchte. Gegen Frankfurt, das Ding, haben wir auch da wieder, da setzte sich das nämlich fort, nicht die richtige Idee mit dem Ball am Fuß gehabt. Wir haben uns sehr, sehr schwer getan gegen eine Mannschaft, die nicht am Spiel teilnimmt, Klammer auf, vermutlich nicht die letzte in dieser Saison, sondern die uns die Kugel da überlässt. Und dann haben wir ganz, ganz große Schwierigkeiten gehabt, weil wir eine Mannschaft sind, hat sich jetzt auch wieder gegen Stuttgart gezeigt, mit einer 64% Passquote, die einfach nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Ballbesitzspiel aufzuziehen, weil die Spielidee eine andere ist, die Ralf Hasenhüttl letztendlich hat, die wir aber auch brauchen, vor allen Dingen gegen solche Mannschaften. Wenn du noch so zwei Raketen vorne hast, dann kontern die dich eiskalt aus, wie dann gegen Frankfurt passiert. Gut, am Ende so ein Elfmeter, wo man auch fragen kann, muss das oder nicht, aber es reicht in diesem Moment, um gegen den VfL Wolfsburg zu punkten. So, danach haben wir in Leverkusen gespielt und haben eine grandiose erste Halbzeit gespielt, wie ich finde. Also wenn du da drei Tore machst beim deutschen Meister und die Art und Weise, die haben sich auch angeguckt, sagen wir, was passiert denn hier? Die haben sich angeguckt, die Leverkusen und auch die Fans, sagen wir, wer ist das denn jetzt hier? Was ist das denn für ein geiler Gegner, den wir da jetzt endlich haben? So. Und wir waren nicht in der Lage, in der zweiten Halbzeit an diese Leistung anzuknüpfen. Wir haben zu passiv agiert in ganz, ganz vielen Positionen und die gelb-rote Karte oder die rote Karte von Yannick Gerhardt hat es dann sozusagen nochmal kaputt gemacht, in Anführungsstrichen. Vielleicht wäre dann das Unentschieden drin gewesen, ja, nach dem Motto, aber wenn du dann in Unterzahl spielst, dann wird der Druck irgendwann zu groß und dann macht Leverkusen meinetwegen dann auch in der 93. Minute das Tor. So, und gegen Stuttgart haben wir auch das Ding gehabt, dass wir in Überzahl es nicht geschafft haben, von Umschaltspiel, was vorher von der Spielidee gut funktioniert hat, wo wir gesagt haben, ja, lass mal den Stuttgarter mal den Ball, 70% Ballbesitz, by the way, das ist für ein Heimspiel natürlich erschreckend, wenn du so wenig den Ball hast, sagen wir es mal so, aber es hat funktioniert, 1-0, 2-1 geführt, den dummen Elfmeter, den blende ich jetzt mal auf, da rege ich mich heute noch drüber auf, dass das so passiert ist, so, aber danach, in dem Moment, muss eine Mannschaft in der Lage sein, von Ball oder gegen den Ball das Spiel aufzuziehen, ne, von der Spielidee, zu einem Ballbesitz umschwenken können. Nein, was haben wir gemacht? Wir haben genauso weitergespielt, wir haben die Pille nach wie vor lange rausgeschwagt und dadurch Stuttgart dann die Chancen gegeben, insbesondere dann in der Nachspielzeit nochmal den Ball Richtung Strafraum zu bekommen, anstatt Ball und Gegner laufen zu lassen. Das ist uns auch in Überzahl nicht gelungen, was natürlich vielleicht auch an der Qualität des Gegners liegt, aber es ist auch unser Verschulden meiner Meinung nach, dass wir nicht in der Lage sind, diese Spielidee in dem Moment zu switchen. Und deswegen verlierst du das Ding nicht, aber du spielst nur Unentschieden, wo du das Ding gewinnen musst und stehst jetzt vor den nächsten Spielen, wo die anstehen, massivst unter Druck. So, weil die musst du dann jetzt gewinnen. So, und jetzt kommst du.
Ja, ich würde das vielleicht nochmal so ein bisschen untermauern. Eigentlich war ja eine Elegie. Ballbesitz und Passquote, da sind wir Letzter tatsächlich im Ligavergleich. Ne? Also das passt ganz gut und Zweikämpfe, Sprints, intensive Läufe, Tore, da wiederum sind wir natürlich im oberen Drittel unterwegs. Bei den Karten, da sind wir auch Erster, beziehungsweise Letzter, je nachdem, wie man es sehen will. Das passt eben komplett zu dieser Spielidee, die ja vielleicht einfach auch nochmal positiv hervorgehoben werden möchte von mir. Ich finde, dass endlich mal wieder ein Trainer da ist, der eine klare Idee hat und die dann auch irgendwie an die Mannschaft bringt. So, das hatten wir ja vorher irgendwie nicht. Da hatten alle immer irgendwie, boah, vielleicht eine Idee oder hat man was gesagt, aber eigentlich seit Glasner war niemand mehr so richtig da, der das dann auch hat umsetzen können. Das ist ja genau das, was wir immer gesagt haben, wie wir spielen wollen. Und ey, so spielen wir jetzt auch. Und zwar auch grundsätzlich erstmal ziemlich gut. So, genau. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja genau das. Wie gehen wir mit Ball um? Und das muss sich ändern jetzt in den nächsten Spielen. Ich glaube, dass das gehen kann. Wir haben auch gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit, fand ich, gut mit Ball gespielt. Wir haben Frankfurt ja, ich will nicht sagen dominiert, aber wir waren auf jeden Fall die tonangebende Mannschaft.
Das stimmt, ohne sich eine Chance rauszuspielen.
Ja,
genau. In einem Heimspiel. Also
zumindest keine klare Torchance, weil Frankfurt eben natürlich auch auf dieses Spiel gemünzt ist. So klar, die wissen auch einfach, wie man gut verteidigt. Sind ja keine Blinden, das siehst du jetzt ja auch in den ersten Spielen. die wissen auch, was sie da machen. So, und klar, individuelle Fehler kommen dazu. Du hast es am Anfang angesprochen gegen Bayern. Da war es ja, glaube ich, Cesiger, der sich da so ein bisschen hat düpieren lassen.
Ja, oder auch in der ersten Halbzeit Kaminski.
Genau. Aber das ist ja auch egal. Darum geht es ja überhaupt nicht. Mhm. Sondern das passiert gerade gegen gute Gegner. Die haben uns ja auch Sachen angeboten. Ne? Upamecano, Kim. Ansonsten wären unsere Tore wahrscheinlich auch nicht so gefallen, wie wir sie gemacht haben. Wir haben auf Fehler gelauert. Wir haben sie ausgenutzt. Fertig. So. Und ja, das ist jetzt genau das, was spannend sein wird zu beobachten. Ne? Wie ist es in den nächsten Spielen? Ich maß mir da noch in dem Sinne keine klare Antwort an. Ich glaube, dass wir das hinbekommen, weil der Hasenhüttl einfach ein fähiger Trainer ist, der in Southampton auch bewiesen hat, dass er seine Idee oder diese RB-Idee weiterentwickeln kann. Ja, und das wird hoffentlich bei uns auch schaffen. Du hast am Anfang ja noch gesagt, gerade auf der Linksverteidigerposition und auch auf anderen, es fehlen noch viele Spieler von uns. Wie sieht das aus, wenn auch stärkere Spieler wieder in die Mannschaft drängen. Jemand wie Mele, der gut mit dem Ball dann auch entsprechend umgehen kann. Auch Wind, der jetzt wieder da ist, der ja in der Offensive, ich habe es eingangs gesagt, aus meiner Sicht der Beste ist am Ball. So, wenn die jetzt wieder hereinkommen, mehr Zeit bekommen, vielleicht ja sogar auch irgendwie Meier und Wind, ne, die ja beide jetzt ziemlich gut sind, was Ideen angeht, irgendwie vielleicht gemeinsam auf den Platz kommen könnten. Arnold, der sowieso mit der Pille umgehen kann, ey, dann kann sich da auch wieder was Neues entwickeln, vielleicht aus dem Kader heraus, wie wir es bisher noch gar nicht sehen konnten, einfach weil diese Spieler auch noch fehlen oder gefehlt haben. Also da glaube ich, dass sich die Mannschaft schon entwickeln kann und auch in der Lage ist, das zu tun. Alle sind noch jung, das vergessen wir ja auch immer ganz gerne.
Ja,
mal.
Aber die jüngste Truppe, die da Ralf Hasenhüttl ins Rennen geschickt hat, das ist schon richtig. Und diese Punkte, wir sind halt, ich will halt nur auf zwei Sachen, wollte nur auf zwei Sachen hinaus, auch mit meiner, was hast du gesagt, Elegie, die ich da. Ich wollte einfach nur mal so den bisherigen Saisonverlauf da skizzieren und dass das alles mit allem letztendlich auch zu tun hat. Und ich will so ein bisschen weg von dieser Lesart, ach, gegen Bayern und gegen Leverkusen und gegen Stuttgart, also Champions League Teilnehmer, Frankfurt hat einen Lauf da mit dem dämlichen Mamusch da vorne drin. So, das sind alles so Sachen, da will ich so ein bisschen von weg, weil ich meine, ich kenne ja meine Pappenheimer, ich kenne ja diesen Verein jetzt schon ein paar Jahre. Und normalerweise haben solche Äußerungen, egal wer der Trainer war und egal wer auf dem Platz gestanden hat, immer dazu geführt, dass du dann gegen so Truppen wie Bochum, gegen Bremen oder gegen Pauli, die ja jetzt als nächstes dann kommen, ja, dass du dann gedacht hast, auch gegen Stuttgart und gegen Bayern und gegen Leverkusen sahen wir ja gut aus. Das wird ja, für die wird das ja wohl dann auf alle Fälle reichen. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, weil du zu wenig, für die Leistung zu wenig Punkte auf dem Konto hast, A, und B, jetzt dazu gezwungen bist, deswegen, um überhaupt Ruhe reinzubekommen, denn ich möchte nicht auf den Herbst gucken, wenn diese nächsten Spiele nicht gewonnen werden. Ja, wenn du da mit einem Pünktchen in Bochum und so, oder dann quält sich dann gegen Bremen und so weiter und verlierst vielleicht noch beim Aufsteiger mal, die ja jetzt auch angekommen sind in der Liga. So, da möchte ich sehen, was los ist in dem Zusammenhang. Und deswegen ist mir diese Lesart, oder wäre mir diese Lesart, oh, da haben wir ja eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen, nur ein bisschen mehr Glück hätten wir das Ding nach Hause gefahren, so, oder zumindest was mitgenommen. Das ist mir, da möchte ich so ein bisschen vorwarnen.
Ja, das ist auch zu einfach. Und ich glaube auch, da hast du ja auch recht, das ist definitiv so. Und was mich aber positiv stimmt, ist, dass die Verantwortlichen das halt eben nicht tun. Also klar ordnen die das auch entsprechend ein, weil es gehört halt auch einfach zur Wahrheit dazu, dass man gegen gute Mannschaften gespielt hat. Punkt. Aber Hasenhüttl hat aus meiner Sicht in den PKs das immer klar gesagt. Er hat auch gesagt, ja, am Ende waren wir zu lieb. Wir haben also gegen Stuttgart jetzt speziell, ne? Wir haben es einfach nicht geschafft.
Du bist kein Killer.
Aus eigenen Mitteln das Spiel dann auf deine Seite auch entsprechend zu ziehen. Obwohl du ja die Chance hattest. Baku hätte ihn machen können. Gut, hat er nicht. Fair, aber dann kannst du es halt auch immer noch besser.
Ja, aber egal, du darfst dir nicht in Unterzahl noch oder in Überzahl nicht noch einen reinmurmeln lassen, egal was du machst. Und das meine ich. Deswegen würde ich das gerne umdrehen, dieses Prinzip oder dieses Fazit oder diese Analyse und sagen, wenn du schon gegen diese Mannschaften so gut bist und so gut agierst, dann musst du auch was mitnehmen. So, und zwar nicht von wegen, wenn das mal gegen Bayern nicht klappt, okay. So, aber nicht gegen Bayern und Stuttgart und Leverkusen und Frankfurt. Das ist mir viel zu einfach in der Lesart. Also normalerweise würde ich das umdrehen und sagen, eigentlich bist du dann verpflichtet, da mehr mitzunehmen. So, wenn du diese Möglichkeit hast. Das hast du nicht getan. Ne? Meinetwegen, weil du zu brav warst, nicht clever genug, zu lieb, was weiß ich was. Ja, in dem Sinne, am Ende steht das halt unterm Strich, dass wir da zulegen müssen und dass wir uns dann gegen die Truppen, weil die kommen ja jetzt alle mit, wir kaufen euch den Schneid ab, indem wir da reingehen wie die Säue. Ja, das ist ja absehbar, dass das so passieren wird. Und dann werden wir das Ding nur lösen, wenn wir eine ähnliche Leistung an den Tag legen, wie wir es jetzt gegen die Top-Teams getan haben. Und das habe ich in der Vergangenheit leider zu wenig gesehen, dass das dann tatsächlich auch erfolgt ist. Insofern mahne ich da so ein bisschen und warne davor, jetzt zu sagen, oh, eigentlich fehlen uns nur Punkte, aber die Leistung stimmt.
Ja, check.
Gut, dann ist das ja auch gut. Am Ende ist es, glaube ich, und das hat man ja auch gemerkt, das will ich jetzt hier nochmal positiv hervorheben. Wir haben eine massive Entwicklung nochmal genommen, was das Thema Pressing und Gegenpressing. Ich habe das schon in der Saisonvorbereitung gesagt. Das sieht man jetzt und das ist echt klasse. Also das ist auch das, was honoriert wird. Man hat ja hinterher auch nach dem unglücklichen Unentschieden jetzt gegen Stuttgart, die Mannschaft ist ordentlich verabschiedet worden von der Nordkurve und so weiter nach dem Spiel. Und das ist alles, das ist tippitoppi, also nach dem Motto. Das ist der Punkt, wo ich sage, jawohl, so möchte ich das auch sehen und die Mannschaft hängt sich rein, was du am Anfang gesagt hast, Einstellung stimmt, ne? du gehst da in die Zweikämpfe, du hast eine Spielidee, die bisher noch nicht so richtig dann zum Erfolg geführt hat, aber also sind sogar mehr als Ansätze, die da schon gut funktionieren und gerade das Thema Pressing, Gegenpressing, das will ich sehen, die Pille da in der schon in der gegnerischen Hälfte erkämpfen und dann geht es schnell und dann macht da einer eine Chance oder sogar ein Tor. Das ist total
sinnvoll. Also ich meine, Bock habe ich eigentlich fast immer, wenn ich ein Spiel vom VfL gucke, aber es macht einfach noch mehr Spaß, finde ich, das Ganze zu beobachten, weil man eben einfach sieht, dass es grundsätzlich funktioniert. Die Spiele, die lassen dich auch nicht mehr kalt. So ein Spiel gegen Stuttgart ist natürlich nochmal irgendwie herausragend, weil noch so viel drumherum passiert ist, aber jetzt mal rein vom sportlichen Aspekt, ey, da fallen Tore, da wird richtig,
ja, das waren doch
da
jetzt
wird geil gespielt.
Der VfL Mann, ey, Wolfsburg ist gelitten, Spektakel. Ja? Der VfL ja. Wolfsburg ist Spektakel, das muss man an dieser Stelle mal ganz ehrlich sagen. Das Spiel gegen Bayern war schon mega. Das Spiel gegen Leverkusen war der Klopfer. Jetzt gegen Stuttgart war super. Ja, nach dem Motto. Und die anderen waren auch jetzt nicht so viel, das war jetzt kein Graubrot für die Liga, nö, was dazwischen war. Das heißt, wenn der VfL Wolfsburg mitspielt, ja, dann macht das Spaß. Und das ist etwas, was man lange Zeit in der Vergangenheit nicht sagen konnte, tatsächlich. Und das hat sich dahingehend auch nochmal verbessert. Jetzt muss es sozusagen auch nochmal überschwappen und zwar in Punkte und dann auch in Euphorie, gerade auch in diesen etwas schwierigen Zeiten in Wolfsburg, dann auch aufs Umfeld. Weil das, weißt du, wenn du da irgendwie rumdümpelst, dann kannst du dir jetzt von, wir haben gut ausgesehen, auch nicht so viel kaufen. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, nach dem ganzen Positiven jetzt, ist das große Aber und das größte Verbesserungspotenzial, erstens diese dämlichen individuellen Fehler, das sind häufig Konzentrationssachen aus meiner Sicht, abzustellen. Und das Thema Ballbesitzfußball oder wenn du mit dem Ball am Fuß hast, das Thema vor allen Dingen in der Passquote massivst anzugehen. Wir haben, ja, wir gehen oft den Risikopass nach Balleroberung. Ja, und das kann sein, dass der nicht ankommt in dem Sinne. Aber es kann nicht dazu führen, dass quasi jeder dritte Ball da beim Gegner landet. So, das ist einfach, oder mehr als jeder dritte Ball. Das kann nicht sein. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, da muss wirklich dran gearbeitet werden, weil sonst kommst du nicht über die Saison.
Definitiv. Was man aber auch sagen muss, ich meine, wir haben jetzt 11 Gegentore gekriegt, 8 davon nach ruhenden Bällen.
Kommt auch noch mit dazu, ja.
So, ne? Und du hast ja gerade die Konzentration angesprochen oder vielleicht ja auch, ja, ich sag mal, die inhaltliche Vorbereitung bei den Standards. Ich erinnere mich da an Swanberg, der 1-2 gegen Tar und Würz steht, wo wir auch das Tor kassieren. Oder jetzt eben auch, ja gut, das war jetzt aus dem Spiel, aber Undav, der dann da auch völlig blank steht, haben wir auch schon diskutiert. Das sind eben diese Situationen, die wir noch besser verteidigen müssen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich die Gesamtverteidigung als solche aus dem Spiel heraus, und das wird ja auch oft gesagt, die funktioniert, die sitzt. So, wir lassen nicht viel zu, wir sind richtig eklig, wir sind einfach wieder so richtige, aggressive, ja, Arschgeigen, ne, gegen die du einfach keinen Bock hast.
Das Wolfsrudel jagt. Das Wolfsrudel jagt.
Ja, und das liebe ich, ne? Und das wollen wir auch einfach wieder sehen. Da können wir ja gerne mal ein paar alten Podcast-Episoden graben. Das war überhaupt nicht zu sehen im letzten Jahr unter Kovac. Also sowas von überhaupt nicht. Und da hat es an allem gefehlt, leider. Ja, und wir haben ja auch immer versucht, Mensch, hier, vielleicht doch nochmal das Positive und so, oh, aber Ja, da hat man sich so ein bisschen das an den Haaren herbeigezogen, aber jetzt, glaube ich, steht das schon auf einem soliden Fundament.
Ja gut,
Fundament.
Was blieb uns auch anderes übrig? Wir konnten ja jetzt nicht sagen, also sicher. Wenn wir da jetzt eingestimmt hätten in, ja, wir steigen eh ab, also was ist denn das? Dann kann ich auch im Wolfsblog schreiben, also bei den Kommentaren, ja, so ungefähr. Da sind wir ja quasi schon vor der Saison meistens schon abgestiegen. So, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass dann auch mal so eine ganze Menge Auguren hast, die dann, das Meckern auch erfunden haben, in Anführungsstrichen. Da musst du natürlich auch ein bisschen gegenhalten, auch wenn du selber innerlich denkst, so, ah, okay, gut, was ist denn jetzt auch die Alternative? Hau ich da jetzt auch noch drauf? Wird es A nicht besser? Und B, müssen wir irgendwo ja einen positiven Ansatz herbekommen, weil woran ziehen wir uns denn jetzt aus dem Dreck? Ja, in dem Zusammenhang. Und das sind so Punkte, das werden wir auch hier im Podcast nicht aufgeben.
Nee, aber die Emotion, egal in welche Richtung sie jetzt auch auszuschlagen scheint, die ist, glaube ich, auf jeden Fall wieder da. So dieses Feuer, was man so vermisst hat. Dass die Mannschaft eben auch, ja, Bock hat, ist immer so einfach, ne? Aber das ist einfach, ja, das ist wieder funktioniert grundsätzlich. Ja,
die müssen jetzt mal belohnen.
Das ist doch das Wichtigste, ja.
Die müssen jetzt mal belohnen. Ich glaube auch, wenn du mit der Spielweise dann jetzt auch immer anfängst, ein paar Punkte einzufahren, ich erinnere daran, auch mit Glasner, am Anfang war es gedauert, bis sich das verinnerlicht hat. Am Ende war er ja quasi ja schon entlassen. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? Und wo dann Schmadtke Schäfer gesagt haben, nee, wieso? Das ziehen wir jetzt mal
da
durch.
Da haben wir ja vorhin schon das, ne? Mit dem, der Spieler mit Tiefgang, der ihn da fast, ne?
Ja, genau. Okay. So. Und da die von wegen, was da in der angeblich in der Transferperiode passiert oder nicht passiert ist, ne, so ungefähr. So. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt, vor allen Dingen, wenn die Spieler, die verletzt sind, da kommt ja auf Ralf Hasenhüttl auch noch ein bisschen was zu. Er musste ja bei Laune halten, ja, wenn er so einen Megakader da letztendlich hat, alle wollen spielen. Also du hast ja alleine. Und das ist vielleicht auch zum Abschluss hin, als auch perspektivisch, mit den Spielern, die wir dann noch mehr zur Verfügung haben oder jetzt schon zur Verfügung haben und nicht zum Einsatz kommen. Also ich meine, wir hatten ja, glaube ich, auf der Bank 4 defensive Mittelfeldspieler. Und da wollte ich von dir nochmal wissen, also was hat Salih Özcan oder was hat er nicht, dass der offensichtlich noch keine Rolle spielt. Ist der nur eingekauft worden als Backup für Arnold oder was? Und beide sind sich zu ähnlich und können dann deswegen nicht auflaufen? Oder kommt aus Dortmund, ist zu schlecht für Wolfsburg oder so? Was ist das? Kann ich nicht greifen. Also das wären Spieler, den würde ich sofort spielen, würde ich immer spielen lassen, tatsächlich auch.
Ja, ich glaube, er wurde ja einmal zur Halbzeit ausgewechselt. Ja. Da musst du mir jetzt helfen. Ich weiß nicht Frankfurt. Mehr, gegen wen es war. Frankfurt, genau. So, da hat es halt einfach nicht so gut funktioniert. Gegen Kiel hat man ja seinen Impact gesehen und Ja,
aber wie kann das sein? Also der ist jetzt schon ein paar Tage da. Also dass so ein Spiel, also wie gesagt, das ist ein Überangebot im defensiven Mittelfeld. Arnold, Swanberg, Benze Dardai, Özcan, Yannick Gerhard, Swanberg. Habe ich Swanberg doppelt gesagt, egal. Aber du hast da 5, 6 Spieler für 2 Positionen. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein.
Nee, ist es glaube ich auch nicht. Auf der anderen Seite vielleicht ist es ja gerade gut, dass wir ein gewisses Überangebot haben, weil dann ja auch alle richtig heiß sind zu spielen. Wir umgehen gerade noch das, was du gerade so ein bisschen...
Das ist das Prinzip Magath, meinst du?
Was du gerade so ein bisschen wieder mahnend hervorgehoben hast. Was ist denn jetzt, wenn alle fit sind? Ja, dann will ich erstmal sehen, dass überhaupt alle fit sind.
Na, ist nicht mehr so weit weg. Also Gerhard hat nur nicht gespielt, weil er rot gesperrt war.
Ja, genau.
Ansonsten sind da alle fit.
Und dann hätte auch jetzt Amura runterfliegen können. Was weiß ich, keine Ahnung. Ich will einfach nur sagen, dass viele Sachen zusammenkommen können, warum die Mannschaft nicht vollständig ist und warum man dann auch einen großen, breiten Kader hat.
Ja, aber 6 Mann für eine Position?
Ja, gut. Dann spielen die halt nicht. Dann ist das jetzt so. Dann spielt halt ein Benze Dardai noch nicht. Oder Asta Franks, der, ja, wo wir uns ja auch gerätselt haben, warum hat man verlängert, wenn er vielleicht eigentlich doch eher gehen möchte. Das sind ja alles dann, ja, ich sag mal, individuell zu betrachtende Spielerthemen, die dann dazu führen, dass man dann noch hier ist, aus welchen Gründen auch immer, und man dann vielleicht dann nicht spielt. Lass uns doch lieber gucken, wer vielleicht spielen könnte. Also was wäre denn die
beste Variante?
Geilste Elf der Welt.
Ja,
was ist denn mit Wind, Meier und dazu Amura, Wimmer, so jetzt aus meiner Perspektive rein vom, wer die meiste Qualität hat? Das will ich irgendwie sehen. Ich will, dass Hasenhüttl eine Möglichkeit findet, diese geilen Spieler, die wir haben, so einzusetzen, dass es gemeinsam funktioniert. Und da ist es mir dann auch fast egal, ob neben Arnold Özcan, Swanberg, Gerhard oder Frank spielt. Hauptsache, das funktioniert irgendwie. Und ich glaube, dass er da ja so ein paar Stellschrauben jetzt gedreht hat. Er hat ja Swanberg auch fast irgendwie positionsfremd eingesetzt auf der 10. oder einfach deutlich weiter vorne. Mit Gerhard passiert das ja auch öfter mal, dass er einfach ja auf vielen Positionen spielen kann. Dann findest du für den vielleicht auch nochmal eine andere Rolle. Ach ja, also wir sind extrem variabel. Das finde ich erstmal positiv so. Und ja, da würde ich noch nicht sehen, dass weiß ich nicht, dass wir da zu viele haben oder so.
Ja, gut, wie gesagt, wir werden sehen. Auch das Thema Innenverteidigung wird nochmal wird auch nochmal eins werden, aus meiner Sicht. Weil wenn, wie gesagt, die Kollegen, die da gekauft worden sind, Wawro und Kulirakis, Cesinger, Borno, dazu noch ein Odogu in der Hinterhand und so. Das ist üppig besetzt. Ne? Da hast du Mathis Angeli, glaube ich, auch noch, wobei der wird irgendwann auch wahrscheinlich mit der Perspektive mal Profifußball zu spielen oder häufiger Profifußball zu spielen. Das wird, glaube ich, auch nochmal eine Frage dessen. Werden also spannende Wochen in den nächsten Tagen beim VfL Wolfsburg und wahrscheinlich dann am Samstag auch schon gegen Bochum zu sehen. Und dann, ja, da müssen wir, glaube ich, auch noch ein Pünktchen, mehr als ein Pünktchen mitnehmen.
Ja, ich habe das vorhin einmal so ganz schnell wegmoderiert. Lass dir das nochmal so ein bisschen, ich sag mal, auf der Zunge zergehen. Bochum, Bremen, St. Pauli, Augsburg, Heidenheim, Union. So, das ist ja schon fast Wolfsburger
20
Meisterschaftsjahr-Programm, weißt du? Ja, ich weiß jetzt auch, warum der Amura glaubt, 20 Tore zu schießen. Das muss jetzt alles passieren, ne? In den nächsten 6 Spielen und dann gucken wir da einfach nochmal ganz neu drauf. Wir haben es jetzt, glaube ich, gut diskutiert oder einige Aspekte aufgezeigt, warum das denn vielleicht dann auch entsprechend passieren könnte. Ja.
Sagt Tim Schulze hier im Wölferradio-Podcast und da haben wir drüber gesprochen, die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg, die Lehren auch aus dem Stuttgart-Spiel und dem bisherigen Saisonverlauf. Ja, und ich danke dir, dass du zu Gast gewesen bist hier.
Kein Problem, immer wieder gerne. Liebe Grüße.
Kombinationsspiel.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, als so mancher glaubt. Ob das auch auf den Fußball zutrifft, das muss sich erst noch beweisen am kommenden Wochenende. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, wo wir sind auf jeden Fall im Kombinationsspiel hier im Wölferadio und da geht es am Samstag in den Westen, nämlich nach Bochum. Und einer, der sich mit den Bochumern bestens auskennt, ist Martin Feier. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo Christian, ich hoffe, dass wir heute ein paar schöne Kombinationen hier im Wölferadio zustande bringen.
Das hoffe ich auch. Wir müssen natürlich erstmal schauen, wie es bei den Bochumern so ausschaut. Und da geht die Sonne wirklich ja eher unter anstatt auf im Moment. Um mal wieder das schöne Wortspiel von Herbert Grönemeyer irgendwie zu gebrauchen oder zu missbrauchen. Was ist denn da los? Wie seid ihr diese Saison gestartet? Irgendwie läuft es ja nicht ganz so rund dieses Mal.
Ja, du hast ja so schön den Herbert Grönemeyer zitiert. Da eine Textzeile heißt ja auch, machst mit dem Doppelpass jeden Gegner nass. Du und dein VfL, das hat in dieser Saison noch nicht geklappt. Einen mageren Punkt haben sie bislang nach 5 Spieltagen auf dem Konto. Da ist deutlich Luft nach oben. Ja, was ist da los? Also es ist relativ simpel zu erklären. Zum einen gab es einen Totalumbruch im Kader. Viele Abgänge, viele Neuzugänge, von denen einige, das ist typisch beim VfL, erst spät kamen in der Transferperiode. Der VfL ist auf ablösefreie Spieler angewiesen und muss dann warten, bis die Vereine dann vielleicht noch jemanden abgeben wollen. Zudem kommt noch, dass Spieler wie Bernardo und Ordetz, die für die Innenverteidigung respektive die Außenverteidigung eventuell sogar fest eingeplant waren, verletzungsbedingt fehlen. Die Neuen müssen sich erst akklimatisieren und das läuft halt noch nicht. Dann gibt es natürlich auch auf dem wichtigsten Posten eigentlich der Trainerstelle ja auch einen Wechsel. Peter Zeidler hat das Amt übernommen, bringt eine neue Spielidee mit zum VfL, die besagt, dass man mutig spielen will, aggressiv spielen, hoch pressen will, den Gegner stressen. Das klappt phasenweise, aber eben noch nicht über 90 Minuten. Und dann sind manchmal die Lücken relativ groß. Ja, und dann hatte der VfL ja auch ein relativ hartes Startprogramm mit Spielen bei Champions-League-Teilnehmern in Leipzig, in Dortmund. Da sind normalerweise eh keine Punkte eingeplant. Aber gegen Kiel, das tat schon weh. Nach 2-1-Führung nur ein 2-2 gegen den Aufsteiger. Das war ein echter Stimmungsdämpfer. Es folgt allerdings gleich eine super Reaktion. In Dortmund hat der VfL seine beste Halbzeit gespielt. In der ersten Halbzeit führte er 2-0 zwischendurch. Hätte sogar auf 3-0 schrauben können. Verliert am Ende, aber so steht man dann da auf Platz 17.
Ja, mein Stiefvater, der ja Bochumer ist und natürlich dann auch Bochum-Fan, den konnte ich allerdings noch nicht für den Podcast begeistern, der hat sich am Anfang wirklich gewundert, ob er jetzt richtig gelesen hatte oder irgendwie seine Brille irgendwie beschlagen war oder irgendwas. 2-0 gegen Dortmund. Wenn man allerdings, das habe ich ihm dann auch gesagt, bedenkt, wie Dortmund davor gespielt hat, nämlich sich gnadenlos von den Stuttgartern vom Platz schießen zu lassen, fand ich das gar nicht mal so außergewöhnlich. Und auch Bochum oder gerade die Mannschaften im unteren Tabellendrittel sind ja immer mal wieder für eine Überraschung gut. Das hat man letztes Jahr so oft sehen können, gegen die Bayern zum Beispiel. Da haben Mannschaften bestanden, bei denen hättest du das nie geglaubt. Von daher hielt ich das erstmal gar nicht so für einen Traum. Hab natürlich dann am Ende dann irgendwie, ja, es hat mich nicht überrascht, muss ich sagen, dass Dortmund dann noch daran gerückt ist. Ich hätte eher auf dem Unentschieden dann noch getippt, aber dass sie dann wirklich 2-4 dann noch loslegen, das zeugt aber auch von dem, was du gerade gesagt hast. Man will gerne alles nach vorne in die Waagschale schmeißen, man will pressen, man will am Ball sein, das schafft man in der ersten Halbzeit, ja, siehe 2-0, und dann tun sich da die Lücken auf, weil man irgendwie außer Puste ist. Würdest du das so unterschreiben?
Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, Christian, weil genau das haben die Journalisten auch Peter Zeidler gefragt. Der antwortete aber, nee, das hat keine konditionellen Gründe. Auch die Dortmunder, um bei diesem Spiel mal zu bleiben, hätten zum Schluss Krämpfe gehabt. Aber nichtsdestotrotz sind die Fakten nun mal so, wie sie sind. Und da ist der VfL Bochum in Halbzeit 1 ganz klar auf Champions-League-Kurs mit 11 Punkten. Damit wären sie ganz oben dabei. Und in der zweiten Halbzeit stehen sie da mit 0 Punkten und haben auch schon 9 Gegentore in der zweiten Halbzeit bekommen, ohne einen eigenen Treffer zu erzielen. Also auf dem Papier spricht vieles dafür, dass sie es nicht über die 90 Minuten hinkriegen. Peter Zeidler, klar, er ist der Trainer, er ist auch für die Fitness der Mannschaft verantwortlich, sagt, das ist für ihn kein Argument. Die Mannschaft ist fit. Aber man hatte schon das Gefühl, jetzt ist Dortmund natürlich auch von den Ambitionen her eine Champions-League-Mannschaft, man hatte schon das Gefühl, dass der VfL Bochum in Dortmund unglaublich viel im ersten Durchgang investiert hat, dass das selbst, also da hätte, glaube ich, keine andere Mannschaft dann auch noch über 90 Minuten aufrechterhalten können, weil sie unglaublich viel gegen den Ball gearbeitet haben, unglaublich viel gelaufen sind, immer gedoppelt haben. Und man hatte da schon das Gefühl, dass sich dann im zweiten Durchgang, wenn die Kräfte naturgemäß nachlassen, das ist ja bei jeder Mannschaft so, der BVB dann mit Kombinationen nach vorne spielen kann, dass das dann am Ende für den VfL nicht mehr gut ausgeht. So war es auch, und tatsächlich unterm Strich, obwohl Bochum ein richtig gutes Spiel gemacht hat im ersten Durchgang, hätte man sogar dann noch höher verlieren können, weil die Lücken dann einfach zu groß wurden.
Ist das so durchs Hintertürchen der kleine Tipp fürs kommende Wochenende? Ich stelle nämlich gerne mal die Fangfrage, hey, wo können wir denn anknüpfen? Ja, wo hat unsere Mannschaft gute Chancen? Und wir sind eigentlich auch die letzten Spiele immer so gewesen, erste Halbzeit mit viel Druck nach vorne, in der zweiten Halbzeit wurde es dann leider mal etwas weniger. Wobei im letzten Spiel gegen Stuttgart und auch durchaus beim Spiel gegen die Bayern, das Auftaktspiel, da war es eher umgekehrt so. Also könnten wir erste Halbzeit ein bisschen das ruhig angehen lassen, am besten hinten alles dicht machen und dann euch erstmal auspowern lassen und dann können wir in die Vollen gehen oder wie oder was.
Ja, aus Wolfsburger Sicht klingt das nach einem guten Plan. Also zumal, du kennst es ja auch, Fußball hat dann ja am Ende auch viel mit Psychologie zu tun. Und der VfL hat auch schon viele Spiele nach Führung abgegeben, auch viele Punkte liegen lassen nach Führung in der Vergangenheit, so auch in dieser Saison. Und da steckt natürlich auch irgendwie in den Köpfen drin, solange du nicht mit einem positiven Ergebnis da mal gegensteuern kannst. Und ich meine, ihr habt da auch leidvolle Erfahrungen gesammelt. Gegen Stuttgart gab es den Ausgleich in der 7. Minute der Nachspielzeit. Das heißt, da treffen dann zwei Mannschaften mit derselben Problematik ein Stück weit aufeinander. Und dann wird man sehen. Also für den VfL Bochum ist es ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Der VfL steht, wie so häufig, gleich zu Beginn der Saison schon mit dem Rücken zur Wand und mächtig unter Druck. Zumal St. Pauli ja jetzt auch noch überraschenderweise gegen Freiburg gepunktet hat. Also es ist zwingend ein Dreier zu Hause notwendig, weil auf die Heimstärke, da baut der VfL natürlich auch mit der Unterstützung des Publikums. Da wollen sie die Punkte einfahren, müssen sie auch. Und hier und da vielleicht auswärts mal was mitnehmen. Dann könnte es gelingen, aber es wird eine ganz, ganz harte Saison für den VfL. Ich hoffe, sie bewahren da die Ruhe, weil die Idee von Peter Zeidler ist grundsätzlich eine gute, braucht aber offensichtlich noch Zeit. Die Verletzten kommen langsam wieder zurück. Ordetz könnte gegen Wolfsburg schon wieder ein Thema sein. Mal gucken, wie weit er dann ist. Bernardo wird sicherlich noch die Länderspielpause brauchen, um wieder fit zu werden. Miyoshi ist ja erst am letzten Tag oder am vorletzten Tag der Transferperiode gekommen. Ist auch noch nicht so weit, dass er über 90 Minuten gehen kann. Hatte schon muskuläre Probleme, aber der ist ja so der Stöger-Ersatz. Es könnte was gehen beim VfL. Allerdings ist die Saison natürlich auch endlich und du hast nicht ohne Ende Zeit, weil irgendwann musst du das Punkt nochmal anfangen.
So ist es. Nach dem letzten Spiel hat ja Maximilian Arnold am Schluss gesagt, hey, wir hatten ein echt starkes Auftaktprogramm, ja, mit Bayern, mit Leverkusen und mit Stuttgart. Mhm. Mal das Spiel in Kiel, klammern wir jetzt mal aus. Und er sagt, auch jetzt kommt ein etwas leichteres Programm, was man natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, aber wo wir auf jeden Fall mehr nach vorne gehen müssen und noch mehr Einsatz zeigen müssen. Und ich bin daher sehr gespannt. Ich glaube, ich brauche dich nicht zu fragen, was du für Samstag tippen wirst.
Na, mittlerweile kennst du mich ja auch. Ich bin im Tippen gar nicht so gut und eigentlich tippe ich auch gar nicht. Und wenn, dann ist eher der Wunsch der Vater des Gedankens. Deswegen lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Es ist ein Spiel, das in alle Richtungen gehen kann. Also ich weiß auch nicht, wie der VfL jetzt psychisch stabil ist mit diesem Ein-Punkte-Start nach 5 Spielen, einen einzigen Punkt gegen einen Aufsteiger aus Kiel, der jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Ich hoffe einfach mit der Heimunterstützung, und so ist es vielleicht am besten ausgerückt, dass der VfL mit einem Torunterschied gewinnt. Ich tippe mal, weil sie auch so gut wie nie zu Null spielen, auf ein 2:1 für den VfL Bochum.
Du sagtest ja am Anfang, das geistert mir die ganze Zeit nämlich noch im Kopf herum, dass Bochum ja nicht so die Kaufkraft hat. Bochum hat nicht so das nötige Kleingeld, um sich neue Spieler oder hochkarätigere Spieler zu kaufen. Ich frage mich bei sowas immer, wenn ich sowas höre, Mönchengladbach hat das Problem ja auch sehr häufig. Wie sieht's denn mit dem eigenen Nachwuchs aus? Muss man sich denn überhaupt immer aus der weiten Ferne von extern verstärken? Kann man nicht gucken, ob der eigene Nachwuchs nicht sogar mehr oder Besseres hergibt?
Berechtigt. Da legt man auch großen Wert drauf beim VfL Bochum. Das Talentwerk, so heißt es, also die U-Mannschaften. Tim Oermann ist zum Beispiel einer, der auch regelmäßig zu Einsatzzeiten kommt. So in der letzten Saison war er relativ häufig dabei, ist gelernter Innenverteidiger, hat da auch oft auf der Rechtsverteidigerposition ausgeholfen. In Dortmund hat er gespielt, weil die Abwehr umgebaut werden musste. Wir haben über Bernardo und Ordetz gesprochen. Marsovic war nicht im Kader, weil er Nachwuchs in der Familie erwartet hat. Seine Frau hochschwanger, der war gar nicht mit dabei. Und somit war Tim Oermann in der Innenverteidigung von Beginn an da und hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Beim 1:2 gegen Gerasi, da hat sich halt der Dortmunder Spieler, der auch internationales Niveau hat, dann im Kopfball durchgesetzt. Aber insgesamt eine gute Partie von ihm. Das heißt, es kommt noch ein bisschen was nach. Allerdings ist das wie bei allen Vereinen, da wünscht man sich natürlich immer mehr. Aber es ist halt Bundesliga und da ist es dann natürlich auch schwer, in die erste Mannschaft zu kommen. Aber da achtet der VfL auf jeden Fall auch drauf, dass man genau hinschaut, dass man da auch aus dem eigenen Talentwerk Spieler hochziehen kann und dann auch an die Profis heranführt.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Wir werden sehen, für wen sie am kommenden Samstag aufgeht und wer mit einem Doppelpass den Gegner nass macht. Ist es der VfL aus östlicher Richtung oder der VfL aus westlicher Richtung? Wir sind gespannt und bei mir zu Gast hier im Kombinationsspiel war Martin Feil. Vielen Dank.
Sehr gerne, Christian. Mach's gut und eine schöne Woche.
Hello, this is Thiago Thomas and you're listening to VfL Radio.
Ja, und das soll es gewesen sein für diese Woche im Wölferadio. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wölferadio Arena Live gibt's am Samstag auch mit mir und noch einem Überraschungsgast. Da sind wir noch in der Findungsphase. Aber wir übertragen auf alle Fälle das Spiel gegen den VfL Bochum und gucken, ob die Wölfe da die nötigen 3 Punkte, um ja mal ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen und auch sich mal zu belohnen für den bisherigen, durchaus nicht ganz leistungsmäßig enttäuschenden Saisonauftakt. Insofern hoffen wir, dass da die Punkte eingefahren werden. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich glaube, Dennis Lindner wird dann übernehmen das Ganze und ja, hier wieder den Podcast moderieren. Bis dahin, ja, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, 3 Punkte, schönes langes Wochenende, schöne Herbstferien, falls wir uns nicht mehr hören. Bleib geschmeidig und denk dran, nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur der Fall.